Heute habe ich einen sehr spannenden Gast hier im True Expert Podcast. Michael ist Social Engineer und wird von seinen Kunden dafür bezahlt, dass er in ihre Unternehmen einbricht. Egal ob Banken, Forschungseinrichtungen, Behörden, beim klassischen Mittelstand oder auch beim DAX 30 Konzern. Und dabei imitiert er das Vorgehen von Kriminellen und deckt somit die Sicherheitslücken auf, die im Kern immer was mit dem Faktor Mensch zu tun haben. Wie er zu diesem Beruf gekommen ist, wie so ein Einbruch eigentlich abläuft und wie sie seine Tochter ihn auch schon mal in eine Bredouille gebracht hat, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß dabei. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Hey Kevin, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Michael Willer. Ich bin Geschäftsführer der Human Risk Consulting GmbH und ich bin auf das Thema Social Engineering spezialisiert.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, Social Engineering ist im Bereich der Informationssicherheit, beschreibt das die Herausforderung um den Faktor Mensch. So, das heißt, wenn du an IT-Sicherheit oder Informationssicherheit denkst, dann denkt man schnell an Technik und Virenscanner und Software und so weiter. Das ist auch alles wichtig, ne? Aber am Ende bedient es ein Mensch und Social Engineering beschreibt, wenn man das definieren möchte, vom Prinzip die Manipulation von außen, Menschen dazu zu bringen, dass sie Dinge tun, die nicht in ihrem Sinne sind. Und ja, das beschreibt eben die Problematik. Und genau darauf haben wir uns spezialisiert.
Das heißt, du fokussierst dich im Kern auf den Faktor Mensch in der IT-Sicherheit.
Genau.
Okay. Und wie würde deine Tochter die Arbeit beschreiben, die du machst?
Hat sie schon. Daraufhin musste ich dann zur Schulleitung, ist kein Witz. Also sie musste in dritte Klasse müsste es gewesen sein. Hat sie in einem Aufsatz schreiben müssen, so was machen Mama, Papa beruflich so, und dann haben die angefangen zu schreiben. Und meine Tochter hat halt reingeschrieben, mein Papa bricht in Banken ein. So, und hat dann noch so ein paar andere Sachen dazu geschrieben. Und dann war ich erst, also ich habe dann schnell einen Termin bekommen und war dann bei der Klassenlehrerin, durch Zufall war dann die Schulleiterin dabei. Und dann musste ich das natürlich klarstellen, dass das Quatsch ist, weil ich breche natürlich nicht nur in Banken ein, sondern ich breche natürlich auch in alle anderen Unternehmen ein, die mich dafür bezahlen. Das ist ja klar.
Okay, spannend. Das heißt, du zeigst Unternehmen eigentlich auf, wo ihre Sicherheitslücken sind. Ich kenne mich auch ein bisschen in diesem Space aus und der Faktor Mensch, also ich gehe da nicht nur darum, dass ich jetzt einen USB-Stick auf dem Parkplatz finde und den in meinen Laptop reinstecke. Ja, also ich gebe noch ganz andere Faktoren. Kannst du dich ein bisschen mehr umreißen, wo Social Engineering überall stattfindet in der IT-Sicherheit am Ende?
Ja. Also ich glaube, also das ist wirklich schwierig. Also du sprichst jetzt von IT-Sicherheit. So, ich habe vorhin einmal kurz Informationssicherheit gesagt. So, und in meiner kleinen Welt müssten wir noch einen oben draufsetzen. Wir müssten eigentlich sagen, dieses Thema Social Engineering spielt in der Unternehmenssicherheit eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn auch Dinge wie dein Besuchermanagement, das heißt, wer darf in dein Unternehmen und welche Regelungen haben wir aufgestellt und wie gut sind diese Regelungen eigentlich und was kann man tun, um zum Beispiel dein Besuchermanagement auszuhebeln und jetzt nicht technisch, also ich komme jetzt nicht und breche ein Fenster mit einem Kuhfuß auf oder so, sondern wir sorgen halt dafür, aufzuzeigen, wo es Lücken im Sicherheitskonzept gibt. Und der Mensch spielt immer eine Rolle, weil er nun mal in den meisten Fällen der Bediener dieses Sicherheitskonzeptes ist. Technik kann halt nicht alles. Und da kommt der Mensch dann zum Spiel. Und das, was du sagst, der USB-Stick auf dem Parkplatz, klar ist das eine Möglichkeit, so, aber es ist halt nur, ist halt nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also da gibt es halt noch ganz, ganz, ganz viel mehr.
Und ihr versucht, all diese Facetten in eurer Arbeit aufzudecken. Also wie kann ich mir so den Alltag vorstellen? Wie arbeitest du und wie zeigst du mir als Unternehmen auf, wo diese ganzen Sicherheitslücken für mein Unternehmen eigentlich liegen?
Ja, also vielleicht hast du diesen Begriff Pentesting oder Pentest schon mal gehört, Penetration Test. Das kennt man natürlich aus der IT, dass man sich IT-Systeme von außen anschaut, von innen ausschaut und schaut, wo sind die Schwachstellen. Und so musst du dir das auch vorstellen. Das heißt, wir machen einen Pentest, halt einen physischen, analogen Pentest und schauen dann von außen aufs Unternehmen aus der Sicht des Angreifers und versuchen dann reinzukommen. Also wirklich reinzukommen, um dann wieder zu simulieren, was würde jetzt ein potenzieller Angreifer, wie auch immer er motiviert ist, ne? Was könnte er jetzt von drinnen eigentlich machen? Könnte er Abhörmittel verbauen? Könnte er sich Zugriff zu irgendeinem System verschaffen, weil irgendwo eine Netzwerkdose offen ist? schafft er es bis in den Serverraum, was erstaunlich öfter funktioniert im richtigen Leben, als viele das glauben. Also sowas kannst du dir darunter vorstellen als Pentest, aber wir machen Pentests auf jedem Kommunikationskanal, den Angreifer nutzen würden. Und das ist eben physisch face-to-face, wie wir es gerade beschrieben haben, aber natürlich auch am Telefon, auch über Social Media und natürlich auch per E-Mail.
Okay. Und wie wird man Social Engineer? Also wie ist dein Background? Wie bist du dazu gekommen, dass du heute in der Lage bist, dich bezahlen zu lassen dafür, dass du in andere Unternehmen einbrechen darfst? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen ausholen, aber...
Ja, also ich mache Social Engineering jetzt seit knapp 20 Jahren. Ich muss aber zugeben, dass ich vor meiner Selbstständigkeit, ne, also 2015 habe ich die Firma gegründet, den Begriff überhaupt nicht kannte. Also nicht großartig kannte, sondern ich war in meinem ersten Arbeitsleben Berufssoldat und ich war da eingesetzt im militärischen Nachrichtenwesen und habe HUMINT gemacht. Und HUMINT ist die Abkürzung für Human Intelligence, also die Informationsgewinnung durch menschliche Quellen. Und das habe ich lange Jahre gemacht und auch viel im Ausland gemacht. Und das musst du dir so vorstellen, man rennt durch dritte Weltländer und versucht, Informationen durch Menschen zu generieren. Das heißt, du baust Kontaktnetzwerke auf und gewinnst dann Informationen für die militärische Führung. Und das habe ich lange gemacht und habe dann irgendwann für mich festgestellt, das war auch mega spannend und ich bin auch der Zeit und der Ausbildung sehr, sehr dankbar und der Bundeswehr sehr dankbar. Aber ich habe für mich dann immer mal entschieden, okay, ich glaube, ich habe sowas wie so ein Unternehmergen. Ich muss da jetzt raus, ich will mal was anderes machen. Was gibt es da noch? Und dann habe ich in einem Skype-Termin, kein Witz, in Kunduz, Afghanistan, abends mit einem befreundeten CISO von einer großen Bank, abends ganz normal gesprochen und habe ihm so erzählt und dann habe ich gesagt, oh, ich habe eigentlich irgendwie so mein Bauchgefühl, sagt mir, da muss noch irgendwas anderes gehen. Und dann sagt er, ja Mike, du bist ja auch doof. So, du für das Geld und das Risiko, mach doch Social Engineering. So, und der hat mir eigentlich erst erklärt, was dieser Begriff bedeutet. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe danach relativ zeitnah entschieden, ja, ich glaube, da draußen gibt es einen Bereich, auf den sich wenige wirklich spezialisiert haben. Und habe dann festgestellt, dass ich ganz viele Parallelen durch die Ausbildung im militärischen Nachrichtenwesen mitbringen kann und dort so einfließen lassen kann, dass ich einem Kunden einen Mehrwert biete, den es da draußen nicht so oft gibt. Und dann habe ich gekündigt.
Und hast dich selbstständig gemacht?
Dann habe ich mich selbstständig gemacht, genau. Dann habe ich mich ein bisschen am Markt orientieren müssen, weil es gibt nicht so viele, an denen ich hätte abgucken können. Und habe dann vom Prinzip unser Portfolio so entwickelt, dass ich jetzt einem Kunden sagen kann, pass auf, ich simuliere den Angreifer so, wie es im richtigen Leben passiert und ich glaube, ich weiß, wie er es macht.
Weil du ja selbst in anderen Szenarien schon mal der Angreifer warst und verstehst, wie du genau an Informationen kommst. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie kann ich mir denn so einen klassischen Auftrag an dein Team vorstellen? Also wir müssen jetzt nicht auf echte Details eingehen, aber wie funktioniert denn Informationsbeschaffung in einem Krisengebiet?
Ja.
Weil das ist ja auch nicht alles immer ganz unriskant.
Ja, also ein bisschen Berufsrisiko steckt da drin, da hast du wohl recht. Man hat aber taktisch gesehen, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber taktisch gesehen haben wir immer einen großen Vorteil gehabt. Du bist nicht mit sehr vielen Fahrzeugen unterwegs, ne, wenn es gut läuft, nur mit einem oder zwei. Das heißt, du bist schnell. Du bist schnell da, du bist auch schnell wieder weg. Und in den meisten Krisengebieten haben eher diejenigen schneller Probleme, die mit vielen Fahrzeugen sehr langsam sich bewegen und dann irgendwie zum spannenden Ziel werden. Das war einfach was das Berufsrisiko angeht, hat uns das, glaube ich, oftmals sehr geholfen. Und um deine Frage zu beantworten, wie sieht das aus? Naja, in einem Krisengebiet, ob das jetzt auf dem Balkan war, Afghanistan, Afrika, was auch immer, ist für das Militär immer wichtig zu verstehen, was da draußen wirklich passiert. Na, wer sind die Aggressoren, mit wem haben wir es zu tun, aber auch wie stabil oder instabil ist eigentlich die Lage, in der wir uns bewegen, weil es gibt ja einen Grund, warum das Militär da ist und meistens, weil die Lage instabil ist, aber wer ist der Grund dafür, dass sie instabil ist und wer sorgt dafür, dass das weiterhin so ist und was müsste man tun, damit diese Lage verbessert wird? Und das heißt, man muss dann herausfinden, das kannst du nicht googeln, sondern da musst du halt mit den Menschen vor Ort sprechen und dann musst du die richtigen Menschen finden, die dir dann halt auch dieses Insider-Wissen, wer hat wirklich was zu sagen in einer Region und wie macht er das? Und am Ende, wie kommen die richtigen Leute mit dem vielleicht ins Gespräch, um gemeinsam in die richtige Richtung zu laufen? Das heißt, man fängt dann an, erst bei offiziellen Stellen, die man einfach anfahren kann, also wie ein Chief of Police, also ein Polizeichef. Da kann ich einfach hinfahren als Militär, wenn ich einen Auftrag habe, und kann vom Prinzip von den ersten offiziellen anfangen, dann zu schauen, okay, wo muss ich jetzt noch hin, um weiter mein Kontaktnetzwerk weiter aufzubauen, es immer breiter fächern zu können. Und dann musst du schauen, dass du mit deiner eigenen Gesprächsführung so gut klarkommst, dass du nicht die Absicht des Militärs bei jedem Gespräch sofort in den Vordergrund stellst, weil das sollte natürlich nicht passieren. Und dass du deine Ziele, die dir mitgegeben werden, natürlich erfüllst. So, und dann fängt man an, mit Menschen zu sprechen.
Und dann kommen die Informationen, wenn man es richtig macht.
Genau, und da muss man sich halt immer überlegen, wie musst du den Menschen, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist bestimmt manchmal ethisch, das muss jeder mit sich selber ausmachen, ne? Weil du Menschen manipulierst, das ist halt einfach so. So. Und als Militär hast du einen Auftrag und da wird keiner bezahlt beziehungsweise bedroht oder was auch immer, sondern die Kunst ist es ja, dein Gegenüber davon zu überzeugen, dass da eine Win-Win-Situation entsteht. So, und die finde mal. So, und die meisten Menschen sagen dir auch nicht die Wahrheit. So, das heißt, da muss man dann schon so ein bisschen, ja, musst du ein, zwei Techniken halt mit dabei haben, und viel, viel üben und viel, viel trainieren, damit du Menschen dazu bringst, dass sie am Ende das tun, was meistens ja auch in unserem Sinne war, aber manchmal eben auch nicht. So, und die Kriminellen heute machen es genauso, aber die machen es nicht in unserem Sinne, sondern die haben nur ihre eigene Motivation.
Mhm. Wie viel, würdest du sagen, ist strategisches Vorgehen? Also wie viel beobachtet oder habt ihr damals erstmal beobachtet, bevor ihr reingegangen seid? Und wie viel ist einfach, ja, wie viel konnte eigentlich gar nicht geplant werden? Weil du hast gerade schon gesagt, am Ende kommt es auf die Kommunikation mit den Menschen an. Mhm. Und die lässt sich ja nicht strategisch vorplanen. Also wie viel Strategie und wie viel Glück kam am Ende auch irgendwo mit in diese ganze Situation?
Also Glück oder Murphy's Law steckt da immer drin, ne? Das ist schon klar, aber es steckt extrem viel Vorbereitung drin. Es steckt extrem viel Taktik in einer professionellen Gesprächsführung. Es steckt auch ganz, ganz viel Hintergrundwissen, was du dir aneignen musst, um es dann für dich als einen taktischen Mehrwert auch zu nutzen. Also wenn ich zum Beispiel mich mit Land und Leute auskenne, wo ich mich bewege. Wir haben ja gesagt, die wichtigsten 100 Vokabeln musst du können. Und ich mache jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was du und wahrscheinlich jeder auch nachvollziehen kann. Du lernst hier in Deutschland irgendjemanden kennen, der offensichtlich aus dem Ausland ist. Und der versucht aber in deiner Sprache, sich mit dir zu verständigen. So, das wirkt völlig anders, als wenn der kommt und sagt, ich weiß, ihr sprecht alle Englisch und spricht dich auf Englisch an. Es fühlt sich einfach anders an. So, und das sind so Kleinigkeiten, das wirkt jetzt sehr subtil oder das wirkt jetzt sehr schwach, aber es hat einen ganz großen Impact, weil in der zwischenmenschlichen Kommunikation die Erwartungshaltung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Erfahrung natürlich, die wir zum Beispiel mit dieser Person oder ähnlichen Personen schon gemacht haben, aber auch die Erwartungshaltung. Und wenn jetzt zum Beispiel die Erwartungshaltung meines Gegenübers, der sich mit mir damals als Militär unterhält, ich weiß ja nicht, was seine Erwartungshaltung war, aber wenn ich die übertreffen kann, indem ich nett, freundlich in seiner Landessprache versuche, mich mit ihm über das auszutauschen, was auch für ihn wichtig ist und nicht meinem Auftrag, dann hat das einen gewissen Impact bei seinem Gegenüber und das ist alles taktische Gesprächsführung.
Du hast gesagt, man muss viel üben. Gab es auch mal, sag ich mal, einen groben Schnitzer, den du gemacht hast, wo du gemerkt hast, hier ist mein kompletter Plan eigentlich direkt umsonst gewesen, weil du halt genau so eine Kleinigkeit am Anfang nicht beachtet hast und dafür gesorgt hast, dass die Gespräche komplett auf dem falschen Fuß gestartet haben?
Einen? Genug. Ja, natürlich. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass jedes Gespräch so läuft, wie du es geplant hast. Das geht überhaupt nicht. So. Aber man wird dann mit der Zeit schon besser und kann, weil du das nicht mehr analytisch betrachtest das Gespräch, sondern intuitiv wie beim Autofahren. Am Anfang sitzt du im Auto, guckst runter und denkst dir, drei Pedale, zwei Beine, da hat der liebe Gott da irgendwas falsch gemacht, das kann ja nicht funktionieren. Und heute fährst du stundenlang über die Autobahn, weil du das intuitiv einfach kannst, wenn du dann oft Auto fährst. Und bei der taktischen Gesprächsführung ist das auch so. Und klar machst du am Anfang Fehler. So, das ist einfach so. Und die meisten Fehler entstehen, weil man zu viel mit sich selber zu tun hat. Weil du zu viel mit deinem eigenen Ego zu tun hast, zu viel mit deinem Auftrag zu tun hast, weil du dir zu viele Sachen vornimmst und dann, wir nennen das immer die Goldkörnchen, die von deinem Gegenüber geworfen werden, ob das verbal, nonverbal, paraverbal, es ist egal, die musst du halt lernen aufzunehmen. Und je gestresster du bist, desto weniger von den Goldkörnchen siehst du. Siehst am Ende gar keine mehr, weil du dich nur mit dir selber beschäftigst. Aber wenn du es schaffst, entspannter zu werden, lockerer zu werden, dann nimmst du mehr wahr. Und dann musst du natürlich aber auch die Skills haben, zu wissen, okay, wie funktioniert Körpersprache und was meinen die Worte und wie meint mein Gegenüber das? Und dann haben wir ja oft mit einem Sprachmittler noch gearbeitet. Das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Klar, ich habe so viel Fehler gemacht. So, aber ich denke, ungefähr 2000 Gespräche geführt so in meiner militärischen Laufbahn. Man wird dann schon irgendwann besser. So, aber es ist klar, machst du Fehler.
Aber was du auch gerade gesagt hast, am wichtigsten ist es eigentlich, dass man auch lernt, mit der Zeit in Drucksituationen trotzdem diesen geweiteten Blick zu haben. Ich kenne es aus dem Sportkontext. Je mehr Drucksituationen auf dich einschlagen, sei es zeitlicher Druck, Präzision, you name it, desto schwieriger wird es, das vorher Erlernte auch wirklich umzusetzen. Und ich denke, dass du gerade in diesen ganzen Krisengebieten gelernt hast, trotz dieser Drucksituation von außen, trotzdem diesen wichtigen, ja, sag ich mal, offenen Blick zu haben für die Situation, um halt diese ganzen kleinen Details auch wahrnehmen zu können.
Ja. Ich glaube, da hat das Militär einfach den Vorteil, dass es weiß, wenn du Wissen vermitteln möchtest, egal ob das ein Mindset ist, was du entwickelst, oder eine greifbare Tätigkeit, wie zerlege ich ein G36 oder was auch immer, also eine Waffe, die gehen am Ende immer in die Drillausbildung. Und Drill bedeutet wirklich unter physischem und psychischem Stress das durchzuführen, was du gerade trainierst. Und wenn du das machst, dann kommst du irgendwann auch auf diesen Trainingsgrad, wo du intuitiv, stressresistent die richtigen Entscheidungen triffst. Und das funktioniert natürlich auch bei Kommunikation anders als jetzt, keine Ahnung, bei einer Waffenausbildung oder so. Aber es geht auch, du musst es halt nur üben. Und ich glaube, wir alle kennen das. Und Sport ist ein super Beispiel. Ich glaube, jeder, der mal ein bisschen Sport gemacht hat, weiß ganz genau, was Stress bedeutet. Ne? Egal, ob man Fußball spielt und du bist der in der letzten Minute den Elfmeter schießt. Ich sag jetzt mal irgendwie ein Beispiel. Oder auch, ich sag mal, Berufsgruppen, mit denen ich auch am Rand immer mal wieder zu tun habe. Stell dir einen Rettungsdienst zum Beispiel vor, der zum Unfallort kommt, der blendet auch alles aus. Also die meisten tun das so, weil du gerätst dann vielleicht sogar in den Tunnelblick und sagst, was ist für mich gerade wichtig und was brauche ich einfach nicht. Und das, was für mich wichtig ist, darauf konzentriere ich mich. Da habe ich ja auch kognitiv, sagen wir so, die meisten Assets zur Verfügung und die bündel ich dann natürlich. Das kann auch sehr gut sein. Das ist auch gut. So, und ich sage mal, für den Rettungsdienst, der sich dann auf seinen Patienten oder auf den Feuerwehrmann, der sich auf sein Feuer konzentriert, ist das auch genau der richtige Ansatz. Das Problem ist aber, dass du deine Wahrnehmung dann eben auf diesen Tunnelblick fokussierst und nicht mehr mitbekommst, was passiert links und rechts eigentlich. Und dann passieren manchmal Dinge in solchen Lagen, mit denen auf einmal keiner mehr gerechnet hat. Und das ist, glaube ich, die Kunst, diese Wahrnehmung wieder auf Weitwinkel zu stellen und sich trotzdem das zu machen, was man sich antrainiert hat. Aber dazu musst du echt trainieren, ja.
Okay. Hast du vorhin gesagt, dass du eigentlich durch Zufall über den befreundeten CISO auf den Gedanken gekommen bist, hey, da meine Fähigkeiten, die ich hier bei der Bundeswehr erlernt habe, sind in der Wirtschaft auch enorm wertvoll. Wie sahen dann die ersten Schritte aus, als du damals die Human Risk Consulting gegründet hast? Hattest du schon eine Idee davon, wie du eigentlich dein Angebot aufziehst? Weil du hast ja gesagt, dein erstes Berufsleben war die Bundeswehr. Da bist du nach 15, 16 Jahren rausgegangen und dann in die freie Wirtschaft. Wie waren also die ersten Schritte für dich?
Also ich habe nach 15 Jahren gekündigt und ich hatte sowas wie von gar keinen Plan von der Wirtschaft, aber ich wollte das unbedingt. So, ich wollte das unbedingt und um deine Frage zu beantworten, ich hatte da Glück, weil der erste vernünftige Auftrag direkt war, ich will jetzt hier so einen physischen Pentest und ich habe mir gedacht, du lieber Gott, was will der von mir, was ist das? So, und habe gesagt, du musst versuchen, von außen in unser Unternehmen reinzukommen. Ich sage, und dann? Ja, und dann guckst du mal, wie weit du kommst. So, check, das kann ich. Und dann waren ganz viele Parallelen. Also bei uns gehörten zum Beispiel Dinge zum Ausbildungsplan wie Objektbeobachtung, Personenbeobachtung, das Ganze mit Technik und mit anderer Technik, will ich jetzt nicht so weit ausholen, aber auch eine Trefforterkundung, das heißt, wo möchtest du dich mit deinen Kontakten, mit deinen Quellen eigentlich hinsetzen und sprechen, und da gab es ganz, ganz viele Kriterien, an die du gedacht haben musstest, damit das Gespräch auch, also ich will nicht sagen, nur vernünftig abläuft, sondern halt auch in einer schwierigen umweltsicher abläuft. Also ich kann nicht einfach, wenn mir jemand sagt, komm, wir treffen uns in einem Café oder in einem Teehaus, dann kann ich nicht einfach da hinfahren und sagen, ja, schön, dass du da bist. Das kannst du in Deutschland machen. So, aber das würde ich jetzt, keine Ahnung, würde ich jetzt in dem einen oder anderen Land nicht machen. Also hat man sich das vorher alles genau angeschaut. Und ich denke, einen guten Blick für das Objekt bekommen, um das es geht und um das, was da passiert. So, und dann habe ich einfach ganz viel von dem, was ich damals noch so im Kopf hatte, so wie man es halt jahrelang gemacht hat, darauf übertragen und habe dann einfach angefangen und habe dann so eine, wir haben das halt Recce genannt, also eine Reconnaissance, eine Aufklärung gemacht und habe das dann immer auch mit dem Kunden besprochen und gesagt, ja, ist doch super, genau das wollen wir. So, und dann bin ich in dieses Thema langsam reingerutscht, indem ich gesehen habe, okay, wie sieht denn so ein Sicherheitskonzept in einem Unternehmen eigentlich aus? Die meisten haben überhaupt keins. So ist leider so, aber die größeren Unternehmen und Konzerne haben natürlich eins. Und das besteht immer aus Technik, das besteht immer aus organisatorischen Mitteln und halt den Menschen. Und da haben wir dann gesehen, dass die Technik gut ist oft, organisatorisch haben sich viel überlegt, das funktioniert dann meistens auch ganz gut. So, aber wie können wir jetzt es schaffen, dass der Mensch die Technik oder das Organisatorische aushebelt? So, und da haben wir dann schnell festgestellt, das ist eigentlich Human-Arbeit. Und dann hat sich das entwickelt. Und dann habe ich festgestellt, das geht physisch und das funktioniert von diesem psychologischen Ansatz auf jedem Kanal. Wie gesagt, ob am Telefon oder per Mail.
Wie siehst du denn, du hast ja gerade schon gesagt, Unternehmen sind in einigen Bereichen gut aufgestellt. Aber wenn wir uns den Faktor Mensch angucken, wie siehst du denn momentan jetzt in 2022 so die deutsche Wirtschaft und das Risiko für die deutsche Wirtschaft? Wie gut sind Unternehmen, sind Unternehmen gegen Menschen wie dich gewappnet?
Na, wie mich muss sich keiner wappnen. Ich bin ja Gott sei Dank auf der richtigen Seite des Universums unterwegs. Da machen wir hier ein Fass auf. Noch dazu sind wir ja gerade in der Sonderlage. Das muss einem ja auch, das ist halt nochmal was anderes. Also dieser Ukraine-Konflikt macht diese Bewertung nicht einfacher. Es wäre aber in meinem Sinne, wenn wir darauf heute nicht im Schwerpunkt eingehen, sondern das so ein bisschen
müssen wir nicht
auf der Metaebene beschreiben. Ich glaube, dass wir ein ganz, ganz großes Problem haben in Deutschland. Und ich fokussiere mich jetzt nur mal auf Deutschland, vielleicht die Dachregion und noch so. Aber ich glaube, hier habe ich mittlerweile ein Bild nach 7 Jahren, was sehr realistisch ist. Ich glaube, die meisten Unternehmen sind überhaupt nicht vorbereitet auf Social Engineering. Ich glaube, die meisten Unternehmen, die ich so kenne, die geben sich sehr viel Mühe, wenn es um die technische IT-Sicherheit geht. Sie werden immer besser in der technisch-organisatorischen Sicherheit, weil sie sich zertifizieren lassen und so weiter. So, und wenn es dann am Ende um den Faktor Mensch geht, ja, dann sensibilisieren wir die und dann kriegen sie noch eine Schulung und fertig. So, und dann muss das doch reichen. So, und das reicht im Leben nicht. So, und deswegen ist es eher traurig. Ich habe aber schon das Gefühl, dass die Tendenz zunimmt. Ich habe schon das Gefühl, dass sich mehr mit dem Thema Awareness-Bildung, also wie kriege ich Menschen dazu, die vielleicht eher in der Buchhaltung arbeiten, sich doch mal mit dem Thema Informationssicherheit auseinanderzusetzen. Wie kriege ich das überhaupt hin und wie kann ich dieses Wissen vermitteln? Und da habe ich schon das Gefühl, dass da viel passiert. Und es gibt auch viele gute Anbieter, wie ich finde, und viele gute Ansätze. Aber es in meiner Welt, nach meiner Definition, gibt es noch zu wenig Unternehmen, die wirklich verstanden haben, wie wichtig der Faktor Mensch eigentlich ist in der IT-Sicherheit.
Und ich denke, es hat vor allem auch große Konzerne, die das Thema schon länger auf dem Tisch haben, dort besser aufgestellt sind als wahrscheinlich, sag ich mal, Behörden, Unternehmen in der Infrastruktur, wo du halt einfach sehr viel Mensch oder den Faktor Mensch halt nicht wirklich rausrechnen kannst, dass die dann in Deutschland auch gar nicht so gut aufgestellt sind. Ja, wir sind gar nicht so digital, dass wir Angst haben müssen, dass wir da gehackt werden. Aber ich glaube, der Faktor Mensch ist gerade auch bei den Behörden und bei der Infrastruktur in Deutschland wahrscheinlich noch der Sicherheitsfaktor schlechthin. Stimmst du mir dazu?
Ja, schon. Also natürlich sind gerade unsere großen deutschen Konzerne, die sind natürlich schon auf dieses Thema eingestellt. Ne? So, da sitzt dann aber auch nicht nur ein IT-Leiter, das muss man auch ganz ehrlich sagen. So, aber das ist der Unterschied zu vielen KMUs. Da gibt es keinen CISO, keinen Chief Information Security Officer, sondern da gibt es einen IT-Leiter, der soll nebenbei noch IT-Sicherheit machen. Da lache ich wie ein volles Kino, wie soll er denn das? So, und natürlich, wenn du jetzt einen Konzern hast mit einer echten Sicherheitsabteilung und vielleicht auch irgendwie ein SOC mittlerweile implementiert, also ein Security Operations Center und natürlich gehen die ganz anders mit dem Thema um und natürlich sind die auch schon viel, viel weiter, was das Thema Awareness-Bildung angeht. Aber die haben auch viel mehr Probleme, weil sie viel mehr Mitarbeiter haben. Somit wird es nicht leichter. Also ja, sie haben sich dem Thema schon viel länger angenommen. Die meisten KMUs, die ich so kenne, brauchen da noch sehr viel Aufmerksamkeit und viel Hilfe von außen, weil sie sich von dem Thema vielleicht noch bewusst fernhalten. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, warum? Weil vielleicht vor ein paar Jahren irgendeiner da war und hat gesagt, ja, ich kann dein Problem IT-Security lösen. Du musst nur das Programm, diese Software oder das Ding kaufen und dann wird alles gut. Und dann haben die alle furchtbar, nicht alles Quatsch, ne? Aber dann haben viele sehr viel Geld ausgegeben und haben jetzt festgestellt, ja, das ist schon noch ein bisschen ganzheitlicher. So, und jetzt hast du viel Geld für Technik ausgegeben und viel Geld für Software und KI und ich will das gar nicht negativ bewerten, das ist alles wichtig. Aber am Ende ist es der Mensch, der immer noch davor sitzt. Und jetzt kommt irgendjemand wie ich und sagt, ja, ja, und jetzt müssen wir alle Mitarbeiter auch noch ins Boot holen. Ich sage extra nicht sensibilisieren, weil das Quatsch ist, sondern du musst sie mit ins Boot holen. Und das ist für viele noch eine große Herausforderung.
Was sind denn die klassischen Unternehmen, mit denen du arbeitest? Also du hast gerade schon vom Mittelstand geredet. Arbeitest du im Kern mit Mittelständlern zusammen oder kommen auch Konzerne auf dich zu, kleinere Unternehmen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wer beauftragt dich für den professionellen Einbruch?
Also in meiner kleinen Welt, als ich damals ausgestiegen bin, und ich war ja damals auch schon Dienstleister, wenn du so willst, ne, und habe meinen Dienst geleistet, hatte ich immer den deutschen Mittelstand als mein Zielkunden im Auge. Habe ich auch immer noch. Das ist auch immer noch mein Ziel- und Wunschkunde, wenn ich es mir aussuchen kann, der Inhabergeführte, weil wenn da der Chef sagt, ich will das aber, dann will der das auch. So, ne, das fühlt sich nochmal anders an. Ich muss aber sagen, hätte ich mich nur auf den Mittelstand konzentriert, vor 7 Jahren wäre ich schon lange pleite, weil der Mittelstand einfach den Bedarf bei sich noch nicht so erkannt hatte. Es wird langsam mehr. Deswegen sind wir auch sehr konzernlastig. Also sind einige Banken, aber auch ganz andere Branchen im Bereich der kritischen Infrastruktur decken wir da ab. Und wir sind auch nicht auf eine Branche spezialisiert. Und wir haben, ich glaube, der Pentest mit der, das kleinste Unternehmen war eine Steuerberatungskanzlei mit 12 Mitarbeitern, wo wir einen physischen Pentest gemacht haben. Und die größte war, ja, weiß ich nicht, 15.000 Mann oder so. Also alles dazwischen. Also diese Range ist sehr, sehr groß. Ich möchte mich auch nicht auf eine Zielgruppe spezialisieren. Das ist auch gar nicht notwendig, sondern mir ist es eher wichtiger, dass ich auf der anderen Seite einen Kunden habe, der auch besser werden möchte. Und dann helfen wir ihm auch gerne dabei. Weil der Pentest ist ja nur ein Ist-Stand. Da habe ich noch keine Awareness gebildet, habe ich noch gar nichts gemacht, sondern ich habe nur aufgezeigt, wo sind die Herausforderungen und dann müssen wir darauf auf.
Okay. Wie läuft denn das ab, wenn ich jetzt so einen Pentest haben möchte? Wie viel gehe ich mit dir in die Planung? Inwieweit bin ich eingeweiht? Oder überweise ich das Geld in eine Richtung und dann weiß ich nicht, was passiert und kriege nach ein paar Monaten dann eine Auswertung, wie schlecht ich eigentlich aufgestellt bin mit meinem Unternehmen? Also wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Und wie viel Einsicht habe ich vielleicht auch als Auftraggeber in diesen ganzen Prozess.
Also betriebswirtschaftlich gefällt mir natürlich dein Ansatz, ne? Erstmal Geld überweisen, dann ist er weg und hoffentlich kommt irgendwas. Also so rum sowieso nicht. Mhm. Also wenn der Kunde sich ganz klar committet und sagt, ich möchte einen physischen Pentest haben oder generell einen Pentest haben, dann führe ich mit ihm ein Gespräch. Und ich habe schon mehr als einem Kunden das ausgeredet, einen Pentest zu machen, weil er das einfach nicht braucht. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du jetzt ein Unternehmer bist und sagst, so produzierender Betrieb, 150 Mitarbeiter und sagt so, ich möchte jetzt gerne einen Pentest machen. Dann frage ich, warum? Und sagt, ja, weil das wohl wichtig ist. Und sage ich, okay, hast du ein Sicherheitskonzept? Ja, weiß ich nicht, aber mach mal. Dann sage ich, dann lass uns doch das Geld nehmen, was du ja schon bereitgestellt hast und lass uns doch mal auf einer anderen Basis anfangen und sagen, wir machen dir mal ein Sicherheitskonzept, weil ich komme sowieso am Ende rein. So, wir sind bis jetzt überall reingekommen und wir kommen am Ende immer überall rein, weil Unternehmen sich einfach nicht dagegen wehren können. Und es geht auch nicht darum, reinzukommen, sondern es geht ja aufzuzeigen, wo sind die Lücken im Sicherheitskonzept und was muss man jetzt tun? Und wir führen einfach im Vorfeld dann das Gespräch und dann wird die linke und rechte Grenze ganz klar besprochen. Was sollen wir tun? Was dürfen wir? Was möchte der Kunde und was möchte er auf keinen Fall? So, und da sind wir auch schnell. Also das geht eine Dreiviertelstunde, dann habe ich mit jedem abgeklärt, weil ich ja die Vorschläge mache. Wir machen das ja jetzt schon lange. Ich mache einfach die Vorschläge, finden Sie das gut? Eher so oder so. Und dann kann er sich vom Prinzip das alles auswählen und dann am Ende gibt es den Startschuss und dann geht's los.
Was sind denn so typische Szenarien in so einem Pentest? Du hast vorhin schon gesagt, ihr ruft auch an und macht auch viel Face-to-Face. Aber was sind denn so typische, sag ich mal, Pakete, die in jedem Pentest vorkommen. Ja, wir können es mal konkretisieren. Ich bin jetzt ein produzierender Mittelständler, sitze irgendwo in NRW, habe vielleicht ein bisschen was mit Stahl zu tun, keine Ahnung. Wie gehst du vor? Ja, ich habe eine Produktionshalle, ich habe sicherlich auch irgendwo ein Bürogebäude. Wie sorgst du dafür, dass du alles so abfangen kannst?
Also, der erste Schritt ist immer, nachdem man mit dem Kunden ausgemacht hat, ne, das, in die Richtung wird es gehen. Da sage ich dem Kunden aber noch nicht, das weiß ich auch noch gar nicht, mit welchen Szenarien, wenn du das Coas, ne, also Course of Action, mit welchen Angriffsszenarien wir kommen, das weiß ich ja noch gar nicht. So, sondern wir legen nur diese Range fest, ins Scope fest. So, dann fangen wir an, uns das Unternehmen erst einmal von Weitem anzugucken, also von zu Hause aus anzugucken. Wir machen erstmal OSINT, also erstmal Open Source Intelligence. Was finde ich über dieses Unternehmen? Finde ich vielleicht schon Kunden? Finde ich Partner? Finde ich Projekte und so weiter und so weiter. Also alles irgendwie rund um dieses Zielunternehmen. Der nächste Schritt ist dann der, dass man hinfährt und eine Aufklärung vor Ort macht. Im besten Fall so, dass man nicht aufgeklärt wird. Also sie sollten es natürlich nicht mitkriegen und ich laufe auch nicht mit dem Fotoapparat durch die Empfangshalle, obwohl wir die immer fotografieren, aber die merken es halt nicht, dann muss es halt verdeckt machen. Und dann sind wir mindestens 24 Stunden, ist jetzt übertrieben, aber mindestens einen Werktag plus den späten Abend, zum Teil bis in die Nacht, sind wir dann da, schauen uns das an und schauen, was da passiert. Also, um abzuschätzen, gibt es bestimmte Routinen, gibt es bestimmte Abläufe, die wir dann später nutzen können. Wann kommen die ganzen Mitarbeitenden? Durch welche Tür gehen die? Gehen die durch den Haupteingang? Gibt es einen Seiteneingang? Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es? Gibt es eine Sicherheitsschleuse oder eine Vereinzelungsanlage? Gibt es eine Tür, wo man mich einfach mit reinnehmen könnte? Gibt es vielleicht einen Lieferanteneingang? Was passiert da eigentlich? Wo liefert der Paketdienst was wohin? Und wo gehen die Mitarbeitenden mittags hin? Und
also die geht hoch individuell auf jeden Kunden ein und versucht wirklich diese Lücken zu finden. Klar. Und basierend darauf dann diesen Pentest aufzubauen. Also nicht so, dass ich bei euch jetzt 20 Anrufe buche und zwei Versuche, wie ihr durch die Eingangshalle kommt, sondern ihr schaut euch wirklich ganz spezifisch an, wie ist das Unternehmen aufgebaut, strukturiert und wo sind wirklich die Lücken, die wir für unseren Zweck nutzen können.
Ja, schon. Also wenn ich einen Kunden habe, der schon weit ist, der das schon gemacht hat, der kann dann schon mal kommen und sagen, pass auf, ich will ein bestimmtes Szenario, das habe ich schon so oft geübt, ich will, dass du das jetzt mal machst. Denn das ist natürlich was anderes, das machen aber die meisten noch nicht. Sondern es ist genauso, wie du sagst. Wir kriegen den Freifahrtschein, mach mal, dann versuchen wir reinzukommen. Und das Ziel ist es dann, nach den Vorgaben, die wir vorher besprochen haben, uns denn da drin so zu verhalten, wie ein Angreifer es auch machen würde. Das heißt, unbemerkt rein, sich frei bewegen, ran ans System, analoge oder digitale Informationen stehlen. Ja, natürlich nicht so, aber simuliert stehlen.
Wo hört ihr da auf? Also klaut ihr wirklich Dokumente oder steckt ihr wirklich eure USB-Sticks in die Systeme rein? Du hast ja vorhin gesagt, man kommt in eigentlich fast jedes Serverhaus. Oder also wo ist die Grenze?
Ja, das muss mit dem Kunden natürlich vorher klar besprochen werden. Also ich bringe keinen USB-Stick mit, der irgendwie eine Rattenshell oder irgendein Programm installiert, die am Ende Daten abzieht. Das mache ich nicht. So, wenn der Kunde möchte, dass ich irgendetwas simuliert irgendwo anstecke, dann bringe ich entweder ein Partnerunternehmen mit, die genau das machen, ne? Und dann sorgen die für den technischen Part. Oder ich sage dem Kunden, gut, dann kauf du doch einen USB-Stick, kannst auch noch irgendwie eine nette Datei drauf machen mit von wegen, haha, wer das liest, hat verloren und dann stecke ich die Dinge irgendwo rein, aber ich mache das nicht. Und wenn es um irgendwelche Keylogger oder irgendwas anderes geht, wird es gemeinsam mit dem Kunden gekauft, das ganze Material, also es kommt nie von uns und war auch nicht schon vorher in drei anderen Rechnern von vier Unternehmen. Da versuche ich eher zu zeigen, dass es geht, aber du musst nicht immer alles machen. Der Rest findet im Kopf statt. Also wenn ich es schaffe, an einen Rechner zu kommen und es stört keinen und ich lege den USB-Stick daneben, mache ein Foto, so um das zu dokumentieren oder ich klebe, wir haben so kleine rote Aufkleber mit laufenden Nummern, die wir dann irgendwo hinkleben, damit du dann im Reporting auch mal sagen kannst, guck mal, die Nummer 22 ist im Vorstandsbüro, keine Ahnung, auf der Rückseite von dem großen Monitor. So, und wenn dann gefragt wird, warum? Ja, weil an dem Ding jetzt ein Keylogger steckt. Und jedes Bild, was in diesem Raum übertragen wird, könnte jetzt nach außen übertragen werden. Dazu brauche ich aber diesen Keylogger nicht anstecken, weil man weiß, dass diese Technik funktioniert. Und analog, das musst du auch mit dem Kunden besprechen. Ja, das passiert. So, also ich laufe dann damit nicht weg, sondern wir haben ja vor Ort dann einen Ansprechpartner vom Kunden, dem übergebe ich das ganze Zeug. Aber es ist schon eher die Regel, dass du dann, wenn du, je nachdem, was deine Legende hergibt, mit der Laptoptasche oder einem Rucksack da durch die Gegend läufst und marschierst an einem großen Drucker vorbei, und da haben irgendwelche Leute ihre Druckeraufträge nicht abgeholt, dann kopieren wir die alle einmal brav und packen die Kopien ein und lassen den Rest liegen. So, um auch dann wieder aufzuzeigen, was hätte der Angreifer jetzt mit den analogen Informationen anfangen können. Also das schon, aber das wird vorher besprochen.
Hochinteressant. Wie kann ich mir dann am Ende das Ergebnis für mich als Unternehmen vorstellen? Also was für ein Report kriege ich am Ende von euch? Zeigt ihr mir nur die ganzen Fotos, wo ihr eure roten Punkte hingeklebt habt? Oder versucht ihr daraus auch Handlungsempfehlungen direkt für mich abzuleiten?
Ja, und noch eins mehr. Also es wird ganz genau beschrieben, was hat der Pentester gemacht. Das heißt, mit welchem Szenario hat er was gemacht und auch was hat er dabei wahrgenommen. Also es geht ja auch darum zu verstehen, stell dir vor, du kommst, wenn du schon drin bist in irgendein Großraumbüro, dann ist es doch wichtig zu wissen, werde ich als fremde Person oder unternehmensfremde Person, werde ich wahrgenommen oder nicht wahrgenommen? Und wenn nicht, und das ist ganz oft so, wir werden wahrgenommen und der eine oder andere guckt dann auch und denkt sich, da stimmt doch irgendwas nicht, aber es kommt keiner und spricht dich an. So, dann ist die, denn ist das Wissen, die Insights daraus, die, dass die Wahrnehmung super ist, aber die Leute haben dann noch nicht, die haben immer noch den, ja, da fehlt immer noch so ein bisschen was, da ist immer noch so eine Hemmschwelle, unternehmensfremde Personen anzusprechen. Warum? Ja, weil sie sich nicht unsicher sind, wie sie das machen sollen. So, das heißt, kommt von oben nach unten jetzt aber der klare Ansatz, ey, macht das ruhig. So, macht das mit dem Ton, macht die Musik, aber ihr dürft jeden bei uns ansprechen, kann ich irgendwie helfen und sind Sie neuer Kollege oder was auch immer, um dann rauszuhören, ist das vielleicht eine Person, die da nicht hingehört. Also diese Insights werden gewonnen, es wird genau aufgezeigt, wie wir es gemacht haben. Ich zeige dann auf, welche Schwachstelle war das und wie haben wir die identifiziert und als Handlungsempfehlung, was kann man machen, um besser zu werden.
Das heißt, ihr liefert mir qualitative Insights, quantitative Insights und sagt mir dann auch noch, wie ich die ganzen Lücken schließen kann.
Genau. Und dann biete ich am Ende auch noch an, da zu unterstützen. Also wir lassen den Kunden noch nicht alleine, so, weil ich genau weiß, die größte Herausforderung ist es danach, mit dem Report vernünftig umzugehen und irgendwas daraus zu machen. So, und dann geht eigentlich die eigentliche Arbeit los. Und da biete ich das dann immer wieder gerne an. Die Großen machen es dann einfach natürlich mit Bordmitteln, ne? Aber die KMUs ja. Nehmen uns dann oft mit dazu.
Wie oft sollte man denn so einen Pentest machen? Weil ich meine, das Ganze einmal zu machen mit dir, um dann festzustellen, wo die Probleme sind, schön und gut. Mhm. Aber das Wichtige am Ende ist ja die Umsetzung der Handlungsempfehlungen. Das heißt, was ist deine Empfehlung an Unternehmen, wie oft man eigentlich im Jahr mal so einen physischen Pentest machen sollte?
Ja, betriebswirtschaftlich würde ich natürlich jetzt sagen, mit dem Quartal, ne? Aber das ist natürlich Quatsch. Also ich denke, überhaupt mal einzumachen ist ganz, ganz wichtig. Dann sich genau anzuschauen, welche Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden. Und habe ich diese Maßnahmen getroffen, musst du es halt nachtesten. Aber bei einem Nachtest musst du ja nicht diese große Keule wieder auspacken. Das heißt, du musst auch keinen ganzen Pentest wieder einkaufen, sondern wir haben ja eben schon über Besuchermanagement, das ist halt der Klassiker, ne? So, wenn du halt über das Besuchermanagement oder Lieferantenmanagement sprichst, hast eine Lücke festgestellt, wir haben unterstützt, wie man das besser machen könnte, dann lässt man das ein bisschen laufen, ne? Und nimmt die Mitarbeitenden mit, damit die auch verstehen, warum sie jetzt bestimmte Dinge anders machen sollen, und dann wird nur das nachgetestet. So, und da würde ich sagen, einmal im Jahr gerne regelmäßiger drüber schauen. Und ein Pentest, vielleicht so auch von der Definition, ne, vielleicht ist das ganz wichtig nochmal zu sagen, ein Pentest muss nicht immer im Verborgenen stattfinden. Ein Pentest kann auch sein, ich versuche, keine Ahnung, an der Dame vom Empfang mich vorbeizusabbeln und ich schaffe das tatsächlich, oder Pentesterin oder Pentester schafft das, und dann die Situation aufzulösen und zu sagen, warum ist das passiert? So, und dann gehst du in den Dialog und dann findet ein Training statt. Und dann ist es auch ein Training und kein Test, weil wir alle fallen ungern durch einen Test. Aber wir nehmen eher gerne an einem Training teil. Und dann muss man einfach aus den Situationen Live-Trainings machen, aus denen die Organisation sofort lernt. Und das funktioniert super.
Hat es denn nicht eigentlich Sinn, dass jedes Unternehmen einen eigenen Social Engineer hat? Also muss er nicht mehr fest angestellt sein, also sollte halt nicht bekannt sein, man sollte sein Gesicht nicht kennen unbedingt. Aber macht es nicht Sinn, dass jeder so einen Social Engineer hat, der dann kontinuierlich versucht, diese Lücken wieder aufzudecken? Und natürlich dann auch in die Gespräche zu gehen und das Ganze aufzulösen, wie du es gerade beschrieben hast. Das Ganze haben wir ja für die IT. Also für die IT haben wir ja genau diese Leute, die tagtäglich eigentlich nichts anderes machen, als sich nur um die Sicherheitslücken zu kümmern. Warum hat man das noch nicht für den Faktor Mensch?
Das ist eine sehr gemeine Frage, warum das nicht so ist. Also um deine erste Frage zu beantworten, ja, ich denke, dass es Sinn machen würde. Ich glaube, die große Herausforderung ist, es gibt halt auch nicht so viele, die mit diesem Mindset daran gehen können. Also es werden immer mehr, und das ist auch gut so, die sich im Bereich der Awareness-Bildung immer mehr spezialisieren und auch diese Range wird viel immer größer. Du musst heute nicht mehr nur ein E-Learning machen, so, weil eben nur, keine Ahnung, ein Drittel der Bevölkerung auf sowas steht. Für den Rest ist das langweilig. Da passiert ganz viel. In der Awareness-Bildung, also in der Umsetzung der Maßnahmen, da wird sehr, sehr viel gemacht und da haben auch immer mehr Unternehmen dann jemanden in-house, der das kann. Aber ich glaube, die Problematik ist einfach die, es gibt halt einfach nicht viele, die diese Pentests machen können. Das ist halt einfach so.
Ich habe gerade noch ein anderes Konzept im Kopf. Ich glaube, wir beide haben da auch mal drüber geredet. Es gibt ja in der IT-Welt die Möglichkeit, Hacker zu engagieren, dass sie einen mehr oder weniger versuchen, 24/7 zu hacken. Und wenn sie es geschafft haben, wenn sie eine Lücke gefunden haben, kriegen sie quasi für diese Lücke eine entsprechende Auszahlung.
Bug Bounty meinst du, ja.
Genau, Bug Bounty. Wäre ein ähnliches Konzept auch für den Bereich Social Engineering interessant, dass man einfach kontinuierlich Menschen wie halt dem Michael Willer hier bezahlt, dass sie kontinuierlich immer mal wieder versuchen, gewisse Lücken aufzureißen und ins Unternehmen hereinzukommen? Oder ist das eher ein Geschäftsmodell, was also
ja,
betriebswirtschaftlich wieder hochinteressant? Aber ich stelle mir das halt vor, dass wenn man nicht regelmäßig versucht, diese Lücken halt auch im Eingangsbereich aufzuzeigen, dann kommt man wieder in diese Routine. Wir hatten vorhin mal drüber gesprochen. Man ist dann in seiner Welt unterwegs und man verlernt wieder diesen geweiteten Blick, den man sich antrainiert hat, wenn es nicht regelmäßig immer wieder aufploppt.
Ja, also natürlich würde es Sinn machen. Ich bin da bei dir. Ich überlege gerade, Bug Bounty für SE würde ja bedeuten, ich kriege ja auch immer nur Geld, wenn ich reinkomme. Das wäre eigentlich ein cooler Ansatz. So, also könnte ich mir sogar vorstellen. Ich glaube, realistisch, vielleicht ist es etwas, was sich weiterhin entwickeln wird, weil das würde ja bedeuten, dass da sind jetzt ganz viele Faktoren, die dann erstmal stimmen müssen auf der Unternehmerseite. Also erstmal das Commitment, ich will auch wirklich besser werden und ich tue es nicht, nur weil irgendeine Aufsichtsbehörde kommt und es überprüft, eine Versicherung es einfordert, oder was auch immer. Also wenn der Unternehmer wirklich oder die Unternehmerin, ne, es wirklich möchte, besser werden möchte, die Zeit und die Mittel zur Verfügung stellt, dann wäre es eigentlich die logische Konsequenz, dass man jedes Mal, wenn man Maßnahmen entwickelt, diese ausspielt, egal ob technisch, organisatorisch, personell, durch Awareness-Bildung, sie danach überprüft. So, und das in einem regelmäßigen Loop macht. So wie man das ja bei Phishing-Kampagnen auch macht, wobei ich da auch nur bedingt ein Freund von bin, aber das ist ein anderes Thema. Du musst es regelmäßig überprüfen. Wir gehen immer zurück zu unserer Routine. Immer. Und je höher unser Stresslevel ist, desto schneller sind wir in unserer Routine, in unserem Programm gefangen. Und klar wäre das der richtige Ansatz. Und ich würde es mir auch wünschen, ja. Aber ich glaube, das ist für viele noch weit weg.
Sehr weit weg. Weil vor allem auch der Pentest wahrscheinlich noch gar nicht so den Andrang gefunden hat in der Wirtschaft, wie wir es beide wahrscheinlich gerne hätten.
Ja, einmal das und die meisten wissen auch gar nicht, dass man das auch so testen kann. So, aber auch das entwickelt sich langsam. Es muss immer erstmal der Bedarf, der muss halt erstmal beim Unternehmen auch selbst wahrgenommen werden. So, und dann kann man da unterstützen, dann kann man da helfen. Aber es wird schon besser. So. Also es ist, ich merke schon, und die Pandemie, Corona hat ganz, ganz viel dazu beigetragen. Also weniger physisch. Das muss ich sagen. Das war betriebswirtschaftliche Katastrophe. Ne? Also da geht natürlich jetzt weniger, das geht jetzt langsam wieder los. Aber was das Pentesting im Bereich Social Engineering angeht, am Telefon oder auch per Mail oder auch über den einen oder anderen Kanal, das ist mehr geworden, weil einfach auch extrem mehr passiert und weil die Mitarbeiter alleine zu Hause sind. Die müssen jetzt trainiert werden. Wann denn dann? Die brauchen jetzt Unterstützung.
Ja, die Kommunikation hat sich auch mehr und mehr ins Digitale verschoben. Ja, damit sind es für euch halt einfach andere Kanäle, weniger face-to-face, mehr digital. Aber die Probleme sind ja dieselben.
Ja, es ist der gleiche Mensch, der die Reize handeln muss, die auf der anderen Seite kommen. Der Kanal ist nur anders.
Genau. Wo geht die Reise für dich noch unternehmerisch hin? Bleibt es bei den Pentests oder hast du noch andere Themen, die du verwirklichen willst, um halt diesen Faktor Mensch im Unternehmen sicherer zu machen?
Also ich lebe von, für und mit Kooperationen. Ich weiß, dass die Spezialisierung, die wir haben, alleine überhaupt nichts bringt. So. Und es funktioniert nur in einem guten Netzwerk. Und wenn die Unternehmen immer mehr, und das tun sie ja, immer mehr verstehen, dass A, Sicherheit immer Chefsache ist, so, das ist halt so, da muss der Chef sich mit beschäftigen und dass es ein sehr großes und ganzheitliches Thema ist, dann wird sich insgesamt, ich hoffe, in unserer Sicherheitswirtschaft noch ein bisschen was verändern. Und mein Wunsch ist der, dass das noch lauter und offener kommuniziert wird, dass es schneller geht. So, also ich bin mal in einem anderen Podcast gefragt worden, Mike, wen würdest du am liebsten angreifen? Und dann habe ich gesagt, am liebsten würde ich mal einen Bundestag angreifen. Also um Gott, jetzt sind wir bestimmt wieder auf dem Index irgendwo gelandet, weil ich gesagt habe, ich will den Bundestag angreifen. Aber simuliert angreifen in dem Pentest, weil ich mir wünschen würde, dass die Regierung, die immer sagt oder so oft sagt, ja, der deutsche Mittelstand muss so viel tun und muss sich schützen, dass da mal ein bisschen Rückenwind kommt. Das würde ich mir wünschen. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wohin die Reise geht, der Bedarf ist unglaublich groß, er wächst. Ich kriege den zum Teil gar nicht gehandelt, weil das Personal fehlt. Und ich glaube, da hat die Informationssicherheitsbranche insgesamt ein großes Problem. Und das ist aber auch bei SE-Lern genau das Gleiche. Finde mal jemanden, der in der Theorie sagen im Halle, oh, das ist total spannend, das möchte ich auch. Ey, ich habe schon so viele Leute mitgenommen zu Pentest, die dann einfach vor Ort die Hosen voll hatten oder es nicht schaffen, mal einen Anruf zu machen und sich als jemand anders auszugeben. Man muss das auch wollen, ne? Und man muss das auch können. Also mein Ziel ist, dieses Thema Faktor Mensch ganz, ganz laut rauszurufen. Immer wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann nutze ich das auch, damit die Unternehmen verstehen, sie können noch so viel Geld für Technik ausgeben. Wenn sie die Menschen nicht mit ins Boot holen, können sie sich das meiste Geld eigentlich sparen. Und ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das sind ja wir als Teil der Gesellschaft, sind ja angewiesen darauf, dass auch unser Mittelstand funktioniert. So, und heil ist und nichts von außen kommt, was uns irgendwie bedroht. Das sind ja unsere Arbeitsplätze, das muss man auch ganz klar sagen, und unsere Wirtschaft. So, das heißt, ich versuche weiterhin, bin nicht alleine, Gott sei Dank, aber ich versuche weiterhin irgendwie die Glocke dafür zu schlagen, nehmt die Mitarbeitenden mit ins Boot, ihr braucht die. Und unternehmerisch hoffe ich, langsam weiter zu wachsen. Also wir wachsen ja, aber wir wachsen langsam und gesund. So, und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, weil der Bedarf wirklich groß ist und Cybersecurity ein Riesenthema ist.
Ja, bin ich gespannt. Ich darf ja auch das ein oder andere Thema mit begleiten. Von daher freue ich mich drauf, mit dir das Thema noch lange und laut nach draußen zu tragen.
Jawohl.
Mit Blick auf die Zeit. Michael, danke für deine Zeit. Die berühmten letzten Worte gehen an dich. Was willst du dem Zuhörer noch mitteilen?
Ach du lieber Gott. The famous last words. Ach, die letzten Worte. Ich glaube, egal in welcher Position der oder diejenige ist, die halt das sieht oder hört, das fängt halt immer bei uns an. Ne? Wir sind einfach ein Teil, egal ob wir Entscheidungsträger, Führungskraft oder Sachbearbeiter sind. Wir sind halt ein Teil der Sicherheit und der Sicherheitskultur und der Unternehmenssicherheit. Und wenn wir uns als das nicht wahrnehmen wollen, weil wir sagen, das ist nicht meine Aufgabe, dafür werde ich nicht bezahlt, dann wird es das Unternehmen nicht schaffen. So, die schaffen es nicht alleine. Eine Sicherheitsabteilung alleine schafft es einfach nicht. Und dann wäre das mein Appell, zu sagen, das soll keiner hauptberuflich machen, das muss auch keiner, der das nicht will. Aber nehmt es an, weil jedes Unternehmen braucht dich und euch, damit das Unternehmen wirklich sicher wird. Alleine schaffen wir es nicht.
Amen. Super, danke Michael. Bis zum nächsten Mal.
Danke Kevin.